DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Diese Folge von DBZ, der Podcast, wird von Dalma unterstützt.
Moderne Bäder sind mehr als nur funktional. Sie spiegeln ihre Persönlichkeit wider. Der Arnsberger Entwässerungsspezialist Dalma steht für eine Vielfalt an Möglichkeiten. Unsere Duschrinnen sind ein perfekter Baustein für die moderne Badarchitektur. Ob sichtbarer Designakzent oder unsichtbare Lösung, lassen Sie sich zu neuen Entwürfen inspirieren. Entdecken Sie mehr unter dalma.com.
Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Heute sind wir in Hamburg, nicht gerade mittendrin, eher am Rand, was aber auch logisch erscheint, denn unser Gastgeber ist das Bauunternehmen und Projektentwicklung Otto Wulff, ein Familienunternehmen in dritter Generation, das einfach Platz braucht für das Entwickeln, Bauen, Betreiben und Verwalten von Wohn- und Gewerbeobjekten und vieles andere mehr. Warum wir hingereist sind? Anlass ist ein vielleicht kritischer Beitrag in einer zurückliegenden DBZ über ein Werkstattverfahren zum Wohnungsbau in Hamburg-Wilhelmsburg. Zu diesem Verfahren hatte das Unternehmen Otto Wulff in Kooperation mit der Stadt Hamburg eingeladen. Die Entwürfe der 6 geladenen Büros sollten in der Wahl der Materialien und deren Verwendung auf Kreislauffähigkeit achten. Zu etwa 180 Wohnungen, davon 30 frei finanziert und gefördert, der Rest Eigentum, kommen Geschäfte und eine Wohn- und Pflegeeinrichtung. Eingeladen waren zum Beispiel Benisch-Architekten, Sauerbruch-Hatten oder Jan-Wiese-Architekten. Diese wurden von der Jury in der gerade genannten Reihenfolge auch so platziert. Der DBZ-Autor stellt in seinem Artikel Fragen, so vielleicht die: Kann ein solches derart hoch aufgehängtes Nachhaltigkeitsversprechen, Kreislaufwirtschaften, mit Bauprojekten überhaupt Realität werden? Und kann man damit überhaupt Geld verdienen? Und wenn ja, richtet sich diese dann vielleicht Vorzeigearchitektur, wie so oft in den letzten Jahren, vor allem an die Happy Few Gutverdiener? Otto Wulff reagierte sehr freundlich. Wir telefonierten, besprachen uns und schließlich stand die Einladung. Nun sitze ich, Benedikt Kraft, mit Silke Bainbridge-Nott, Projektleitung für das in Rede stehende Bauvorhaben Wilhelmsburger Rathausviertel, und Frank Beister, Architekt und BIM-Manager, am runden Tisch, der in Wirklichkeit ein eckiger ist. Hallo in die Runde und danke für die Einladung zum Gespräch.
Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Hallo.
Zunächst einmal, wer hat denn eigentlich von Otto Wulff darauf gedrängt, mit der DBZ das Gespräch zu suchen und vielleicht etwas zu kommentieren oder richtigzustellen?
Also wahrscheinlich war ich das. Ich habe den Presseartikel gelesen und habe noch das Mantra von meiner Zeit bei der IBA selber: Es wäre schön, wenn sie uns gefragt hätten, eingebläut bekommen. Genau, und da habe ich mit den Kollegen, die auch gemeinsam das Projekt betreuen und auch das Thema Kreislaufwirtschaft im Hause, gefragt: Seht ihr das auch so? Sollen wir mal danach fragen, ob wir mal uns austauschen wollen inhaltlich, weil das doch so ein wichtiges Thema ist, was wir gemeinsam voranbringen wollen und müssen. Und da ist einfach der Austausch unglaublich wichtig. Und wir haben uns sehr gefreut, dass sie unser Gesprächsangebot auch gleich wahrgenommen haben.
Aber da sieht man, ist manchmal ganz gut, nicht zu fragen, bevor man einen Artikel schreibt, sonst wäre es ein Artikel geworden und wir wären schweigend auseinandergegangen. So machen wir ein wunderbares, ich gehe mal davon aus, das Vorgespräch war so, wunderbares Podcast. Wollen Sie denn, liebe Frau Bainbridge-Nott, unseren Zuhörern einmal das Projekt, das hier in Rede steht, skizzieren? Was sind denn da die wesentlichen Punkte aus Sicht von Otto Wulff?
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Tatsächlich ist das Projekt von den Gedanken her anders gestartet. Es stand nicht immer das Wilhelmsburger Rathausviertel in Abrede, sondern aus dem Unternehmen hier heraus ist die Entscheidung getroffen worden, dass mal ausprobiert werden soll, kreislaufwirtschaftlich zu bauen. Die Kollegen, das war noch vor meiner Zeit in diesem Unternehmen, haben da an ein kleines, überschaubares Projekt gedacht mit einfacher Kubatur, um das mal auszuprobieren, was da möglich ist, um auch zukünftig bei den Bauvorhaben kreislaufwirtschaftliche Materialien und Lösungen zum Ansatz zu bringen. Denn ist es so gelaufen, wie es immer wieder in so einer kleinen Stadt wie Hamburg passiert? Es finden viele Veranstaltungen statt, der Austausch ist rege und Stefan Wulff und Herr Höhen kamen ins Gespräch, eben im Hinblick auch auf diese Ambition seitens Otto Wulff. Und Herr Höhen hat dann ein konkretes Grundstück im Wilhelmsburger Rathausviertel ins Spiel gebracht. Prominent gelegen gegenüber von der Bauausstellung in der Bauausstellung in Hamburg-Wilhelmsburg, auch in Sichtweite von der BSW, wo der Oberbaudirektor selber drin sitzt.
Oje, dann halt, guckt er jeden Tag auf die Baustelle und
dann guckt er jeden
ruft
Tag
bei Ihnen an und freut und sich.
So wird das sein, genau. Noch dauert es ja ein bisschen, bis wir mit dem Bau beginnen können, weil wir noch auf die Vorweggenehmigungsreife und auf die Erschließung warten. Aber die Idee war eben von unserem Hause aus da, das Grundstück seitens der Stadt auch, vom Volumen wesentlich größer. Im Eingangstext beschreiben Sie es ja schon, fast 200 Wohneinheiten, Gewerbe auch, aufgrund der Lärmsituation zur Mengestraße. Und wir haben denn, wie das üblich ist, bei städtischen Entwicklungsgebieten erstmal mit einem Wettbewerb starten sollen. Und der Wettbewerb war denn in Wahrheit ein Werkstattverfahren mit mehreren Zwischenpräsentationen.
Zu dem Sie aber eingeladen haben.
Zu dem wir eingeladen haben im Einvernehmen mit der Stadt, mit langen Abstimmungen und auch mit einem interessanten Phase hier in-house. Welche Kriterien sind wichtig für uns, für das Thema Kreislaufwirtschaft? Was sind dort wirklich die relevanten Themen, die vorangebracht werden sollen? Und eben kein Ideenwettbewerb, sondern wir als Projektentwicklung haben das Projekt ja als 100% Otto Wulff hier in der Entwicklung. Unsere Bauunternehmung soll es umsetzen. Das heißt, es sollte dann auch ein oder es musste ein umsetzbarer baulicher Entwurf sein und dementsprechend haben wir dann dieses Verfahren auch relativ breit aufgestellt und Zeit genommen mit Zwischenterminen. Wir haben viele Experten eingeladen, die uns dann auch noch fachlich unterstützen konnten und eben auch Input und Anregungen geben konnten und Auswertung, was wirklich nachhaltig ist.
Das hatten wir in dem Vorgespräch gerade, was mich ein bisschen überrascht hat. Sie haben ja quasi nochmal so eine Art Fortbildungsveranstaltung für die teilnehmenden Büros gemacht, wo einfach nochmal darüber gesprochen wurde, was ist denn jetzt eigentlich Kreislaufwirtschaften? Ja. Also wir reden alle drüber, aber keiner weiß so recht, was es ist. Und das haben Sie, warum eigentlich gemacht? Haben Sie es den 6 Büros, die Sie eingeladen haben, nicht so ganz zugetraut? Waren die froh, dass man sie so auf den Stand vielleicht oder auf den aktuellen Stand der Kreislaufdefinition gebracht hat? Wie kam das an?
Genau, also tatsächlich haben wir ursprünglich 10 Büros angefragt, haben uns in Referenzen.
Können Sie nochmal ganz schnell sagen, genau warum oder wer hat die Auswahl getroffen, warum welche Büros ausgewählt wurden über Referenzen?
Genau, über Referenzen wurde das dann auf ein Spektrum von 6 Büros reduziert für das eigentliche Werkstattverfahren und die Büros werden immer im Einvernehmen mit den behördlichen Stellen ausgewählt. Mhm. Wir machen dann Vorschläge und stimmen das dann ab mit Bezirk, mit BSW. Das ist so das übliche Verfahren und für uns war es dann eben auch wichtig, dort Handwerkserfahrung eben auch in dem Bereich Kreislaufwirtschaft mitzubringen.
Jetzt habe ich Sie gerade unterbrochen oder abgebracht. Sagen Sie noch mal was zu Ihrer Fortbildungsidee.
Genau. Also, sehr gerne. Ja, das war von Anfang an gar nicht klar, dass wir das machen werden. Sowohl die behördlichen Vertreter als auch die Architekturbüros zu dem Thema schulen. Aber wir haben uns das Verfahren so weit offen gehalten, dass wir gesagt haben, dass wir dann auch nachsteuern weitere Angebote, wenn das dem Verfahren dienlich ist, bereitstellen werden. Und nach dem Auftakttermin hatten wir einfach gemerkt, da gibt es viele unterschiedliche Verständnisse. Wir hatten zum Beispiel auch eine erste Idee von einer Aluverkleidung, einer Fassade, was eben natürlich dann auch wieder rückführbar ist in Stoffkreisläufe, aber wo dann das Nachhaltigkeitsherz sagt, das muss kein Fassadenmaterial sein, das ist so hochwertig, das wird auch in anderen Bereichen gebraucht, in medizinischen Bereichen beispielsweise dieser wertvolle Rohstoff, den braucht man nicht für eine Fassade und deswegen haben wir das dann einfach proaktiv über die Dauer des Verfahrens dennoch angeboten und auch einmal exklusiv nur für die Architekturbüros anhand einer Architektin, die seit 30 Jahren kreislaufwirtschaftlich baut, auch die Möglichkeit zu Rückfragen gegeben.
Sie dürfen den Namen gerne nennen.
Das ist Ute Dechansreiter. Und wir haben Anja Rosen beispielsweise für das Gesamtplenum eben auch die Verwaltung auch nochmal angefragt, um da Aufklärung zu betreiben, was eben das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Und weitere Experten, wie zum Beispiel von Circular oder Herrn Dr. Hebel, auch eben dabei gehabt im Verfahren, um diese Beiträge auch aktiv zu kommentieren und eben voneinander zu lernen. Und die Architekturbüros haben eben nicht nur von den Externen gelernt, sondern auch voneinander, weil es eben auch so konzipiert war, das Werkstattverfahren, dass bei den Zwischenpräsentationsterminen alle Beiträge dann auch gehört haben.
Wie viele Termine Zwischenpräsentationen gab es?
Es gab zwei Zwischenpräsentationen. Und wir haben noch weitere, wie diese Schulungstermine dann angeboten, aber da wurden keine eigenen Entwürfe vorgestellt, sondern so ein Austausch.
Was war denn für Otto Wulff die größte Überraschung in dieser Phase? Gab es etwas, wo Sie selber gesagt haben, oh, das ist jetzt aber... Das haben wir gar nicht bewusst wahrgenommen, gesehen, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Oder war das ein kontinuierlicher Prozess, der sowieso in der Routine eines doch großen Unternehmens häufiger stattfindet, dass man sagt, das ist ein Projekt, das entwickelt sich. Oder ist es hier etwas anderes gewesen?
Ja, also wir haben tatsächlich ziemlich schnell gemerkt, dass bei unserem Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung eben auch eine Vermischung mit dem Thema CO2-Einsparung immer wieder stattfindet, dass man sich darüber einfach bewusst sein muss, welche Lösung eben auf welches Nachhaltigkeitsziel einzahlt und dass man das dann auch vernünftig miteinander abwägt und sich dann bei manchen Lösungen eben dann für die vielleicht CO2-günstigere Lösung entscheidet anstelle von einem kreislaufwirtschaftlichen Material und dass man da eben sich dessen auch bewusst ist und bewusste Entscheidung trifft und vor allem, dass man sich auf die massenrelevanten Dinge konzentriert, wenn es darum geht, kreislaufwirtschaftliche Materialien auszuwählen oder Bauteile, dass es nicht um die Wasserhähne geht, sondern um die tragenden Konstruktionen, um die Masseanteile, um auch wirklich etwas zu bewegen in der Bauwirtschaft.
Ja, jetzt haben Sie über Materialien gesprochen. Ich glaube, das ist ein wesentliches Ding gewesen. Vielleicht kann Herr Beister da gleich etwas zu sagen. Sie haben es im Vorgespräch ja auch tatsächlich zweimal gesagt. Es geht jetzt nicht nur darum, ein bestimmtes Material sozusagen im Fokus zu haben, sondern, und Sie haben es auch gerade angedeutet, dass man es im Gesamten sieht. Was auf der einen Seite sicherlich richtig ist, auf der anderen Seite aber das unglaublich schwer macht, oder? Weil man nicht sich an irgendetwas festhalten kann, am Beton, am Holz, am Hybriden.
Ja, also wir haben eine große Erkenntnis unserer Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren war das eine, dass wir sehr viel voneinander lernen können, der Dialog mit anderen Unternehmen, mit anderen Playern. Deswegen war das in diesem Wettbewerbsverfahren auch so wichtig. Es ging nicht darum, dass wir jetzt die Wissensträger sind oder wissen, wo man das Wissen herbekommt. Und das müssen wir jetzt den Architekten mal vermitteln, sondern es ging darum, in den Dialog zu kommen, um eben zu diskutieren, weil es eben nicht nur eine Bauweise oder ein Material gibt, das gut ist, sondern dass es eben Materialien gibt, die bestimmte Eigenschaften haben und an mancher Stelle gut sind, aber vielleicht in der Nachhaltigkeit nicht optimal, an mancher Stelle vielleicht unverzichtbar sind und wir dann aber damit umgehen müssen, wenn wir das Material dort schon einsetzen müssen, welche Optionen haben wir, um die negativen Auswirkungen möglichst gering zu halten.
Ja.
Und das war ein sehr intensiver Prozess. Das hat mich sehr überrascht. Das waren sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die also von einer sehr diversifizierten Materialauswahl bis zu einer relativ, ich nehme nur ein Material, weil das ist gut, gereicht hat. Und auch in dem Prozess, man gemerkt hat, bei manchen Bauweisen war so der Wille, ich will jetzt aber, dass das nachhaltig wird. Und man festgestellt hat, je mehr die Büros bei dieser Bauweise oder bei diesem Baustoff in eine Umsetzung kommen, merken, das geht eigentlich gar nicht.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen, ohne jetzt das Büro zu nennen?
Ja, also ein Beispiel, das wir in Hamburg kennen, dass jeder dritte Entwurf versucht, Überseecontainer wieder zu verwenden. Und wenn man die mal auf die reine Materialität zurückführt, sind das am Schluss vier Pfosten und eine Reihe von Balken, die da wirklich erhaltenswert sind. Wenn man die umnutzen will, muss man die ganze Hülle wegmachen. Und am Schluss bleiben eben nur Metallträger übrig. Und die muss man mit viel Aufwand, Brandschutz, Schallschutz, Raumhöhen, weil das halt nun mal keine geschosshohen Container sind, ertüchtigen. Und wenn man das dann hinterher zu einem sag ich mal, nicht zu einer Übergangswohnung machen möchte, die man mal für 4 Wochen irgendwo hinstellt, ist der Aufwand einfach immens, das zu erhalten. Und wenn man dann mit Abstand betrachtet, was bleibt übrig, sind es eben diese 4 Stahlstützen und die paar Riegel, die da drin sind, die wir erhalten können. Und das war schon ganz spannend zu sehen, wie sich die Entwürfe auch weiterentwickelt haben, wie Dinge, die mal vorgestellt wurden, dann in der nächsten Runde dann doch nicht mehr so intensiv in den Vordergrund gestellt wurden.
Gab es denn noch irgendetwas, wo Sie das Gefühl hatten, also von den 6 Büros, ist das so eine Linie gewesen, die alle mehr oder weniger verfolgt haben und die sich dann vielleicht ein bisschen verändert hat? Oder gab es wirklich eher unterschiedliche Entwürfe? Also wurde da, der eine hat mehr das Hybride angeboten, der eine hat versucht, trennbar sowieso alles zu machen, der eine hat nur in Holz gemacht, weil Holz halt das Beste ist, was vielleicht nicht stimmt. Gab es so etwas? Also ich habe das Gefühl, es gibt immer Wellen. Jetzt gerade gibt es eine Welle, die nicht so ein bisschen abbricht gerade, weil man eben weiß, Holz ist nicht die Lösung. Können Sie da was zu sagen?
Ja, also gestartet ist man tatsächlich mit unterschiedlichen Konstruktionsweisen. Sie haben ja eben schon den Überseecontainer gehört. Mhm. Holz war auch dabei. Was wir vor allem eben auch hatten, war eine Skelettbauweise mit einer flexiblen Konstruktionsweise, die sich auch teilweise bei mehreren Büros durchgesetzt hat. Aber was eben ziemlich schnell sich herauskristallisiert hat, abgesehen von der Konstruktionsweise, ist, das, was man weglässt, das ist eigentlich erstmal das Vernünftigste. Wenn man schon neu bauen muss, dann muss man erstmal gucken, welche Eingriffe sind wirklich erforderlich. Und alles, was man eben nicht baut, ist ja schon mal eingezahlt, sage ich mal, mhm, auf das Nachhaltigkeitskonto. Und da war das Thema Hochhausgrenze eins, was die Büros, dem sich alle denn angenommen haben, und das Thema Tiefgarage. Es war Tiefgarage.
Ganz kurz, ja? Thema Tiefgarage war sicherlich irgendwie auch vorgegeben, mhm, aber sollte es einen Hochpunkt geben, war das in, ja, der Ausschreibung war.
Genau. Okay. Also es ist tatsächlich ein Gestaltungsleitfaden und eine Funktionsplanung sehr umfangreich vorgegeben, mhm, gewesen seitens der Stadt. Und der Wettbewerb sollte sich daran orientieren. Und es gab nicht wirklich viele Gestaltungsspielräume. Ja. Und dass die Hochhausgrenze an manchen Hochpunkten durch terrassierte Kubaturen als Architektursprache zum historischen Rathaus gegenüber von der Ursula-Falken-Terrasse reagieren sollte, war eins der gesetzten Themen. Und eben auch, dass das Parken in Untergeschossen stattfinden muss, zwingend. Und wenn man eben über Nachhaltigkeit spricht, müssen eben diese Themen auch einmal geprüft und bewertet werden. Und da kam auch eben die Folge raus, wenn man Hochhäuser plant, was das eben auch für den CO2-Abdruck bedeutet, zum einen. Zum anderen aber auch, wie doll das eben die Materialauswahl einschränkt. Und neben den mehr Massen, die man einzubringen hat, eben auch viele kreislaufwirtschaftliche Lösungen einfach gar nicht zur Ausführung kommen können. Ja.
Aber ist das tatsächlich so, ab einer gewissen Gebäudehöhe nimmt die Materialintensität exponentiell zur Nutzfläche sozusagen zu? Also wir reden ja immer davon, dass wir nachverdichten, möglichst wenig überbauen, heißt also in die Höhe gehen müssen. Für CO2 ist das aber dann nicht so günstig.
Da muss man, da muss man einfach mal gucken. Und hier waren es einfach ein paar Zentimeter. Es war nicht ein zusätzliches Geschoss, es wäre nicht weiterer Wohnraum gewesen. Ah. Es war eben ein Gestaltungshintergrund, es waren wenige Zentimeter. Und das hätte erhebliche Folgen gehabt auf den Einsatz der Materialien und auf die Masse. Durch die Terrassierung, das war auch ein Thema, was immer wieder angesprochen wurde, sind auch keine vernünftigen kreislaufwirtschaftlichen Lösungen ehrlich gesagt möglich. Also es wird kein 100% kreislaufwirtschaftliches Bauform werden können. Wir haben die Kubatur vorgegeben bekommen und dadurch, dass der Städtebau so vorgegeben ist mit dieser Terrassierung, sind eben auch Verklebungen erforderlich, dass wir uns eben wünschen, sortenreine Trennbarkeit und Ähnliches. Das ist da stellenweise eben nicht möglich. Dadurch, dass einfach der Funktionsplan schon vor vielen Jahren ohne eben den Aspekt Kreislaufwirtschaft entwickelt wurde. Und das war auch ein ganz großes Thema, wo wir alle eine große Lernkurve hatten, allesamt bei diesem Verfahren, auch die städtischen Teilnehmer, dass man sich dessen bewusst war, dass zukünftig Wettbewerbe, Werkstattverfahren anders aussehen müssen, wenn man eben nachhaltige Lösungen haben möchte, dass man erstmal von den Materialien und von der Sinnhaftigkeit startet, bevor eben das architektonische Bild geschaffen wird. Mhm. Und das Thema Tiefgaragen war eben auch sehr emotional diskutiert während des Verfahrens, ist eben im Bebauungsplanentwurf vorgesehen. Und deswegen wollte man das auch nicht anfassen, um das Verfahren nicht weiter zu verlängern. Aber da konnten die Architekturbüros und auch der Siegerentwurf vernünftige Lösungen entwickeln mit Parken, aber im Untergeschoss, aber eben nicht über die gesamte Fläche, sondern unter den Gebäudekörpern in einem Baufeld und in dem zweiten Baufeld auch unter dem Baukörper versehen, ein halb abgesenktes Parkdeck, wo eine Nachtnutzung möglich ist, wo auch Tageslicht reinkommt. Und in der Qualität haben wir dadurch auch einen unversiegelten Innenhof, was auch natürlich ein wichtiges Thema ist. Nicht nur der gebaute Hochbau zählt, sondern auch der Außenraum, gerade auch bei den Klimaanpassungen.
Thema Schwammstadt. Gibt es da so etwas? Haben Sie da was vorgesehen? Gibt es sorgfähige Böden? Also wenn es da wirklich regnet, gibt es ein Wassermanagement? Ist das mit dabei?
Das ist absolut Thema, weil eben auch das Thema Nachhaltigkeit, lange Nutzungsdauer, Attraktivität, die Bewohner sollen sich im Projekt wohlfühlen. Dazu gehören ja eben auch die Außenanlagen. Und die Sommer werden immer warmer, wärmer. Und da muss eben auch
das Mikroklima dann entsprechend vorgehalten sein, damit man da vor Ort nicht das Gefühl hat, auszutrocknen. Sie haben 2022 einen Nachhaltigkeitsbericht, also Sie jetzt persönlich nicht, aber die Gruppe, die Otto Wolf hat es vorgelegt, Otto Wolf natürlich. Verbindet sich das in gewisser Weise? War das auch so ein, das ist ja der erste Bericht, 23 liegt auch schon ein bisschen länger zurück, kommt da noch einer? Gibt es da so eine Brücke zwischen dem, was Sie da sozusagen für das Unternehmen einmal selbst aufgestellt haben, zu dem Projekt, was Sie da jetzt machen?
Das ist eigentlich nur eine Konstante. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja.
Also das Thema Nachhaltigkeit ist schon länger bei Otto Wolf ein Thema. Also unsere Geschäftsführung denkt gerne voraus. Was kommt auf das Unternehmen zu? Wie sind die wirtschaftlichen Bereiche? Wie sind die Märkte? Aber welche Anforderungen werden auch an uns gestellt? Ob das Digitalisierung ist oder Bauweisen? Und so wurde auch erkannt, dass das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiges sein wird.
Absolut.
Und hat dann erstmal angefangen, wo stehen wir denn überhaupt? Und hat dabei festgestellt, Mensch, wir machen zwar vieles noch nicht richtig, aber manches machen wir auch schon gut. Und wir müssen das mal zusammentragen. Und haben dann eben gesagt, eine unserer neu gebildeten Unternehmensstrategien muss eben auch sein, dass wir nachhaltiger werden und dass das für uns ein wichtiges Thema wird. Und haben dann uns umgeschaut, wie kriegen wir das intern, haben Arbeitsgruppen gebildet, die zusammentragen, wo sind wir, und haben das Ganze koordiniert mit einem neuen Nachhaltigkeitsmanager, der zum Unternehmen dazu gestoßen ist. Und er hat dann gesagt, wir machen jetzt mal einen ersten Aufschlag, um nur mal zu zeigen, wo wollen wir eigentlich hin, was können wir schon und welche Ziele können wir uns denn jetzt erstmal stecken. Und so ist eben auch dieser Nachhaltigkeitsbericht für das Unternehmen nach innen gedacht, dass wir Mitarbeiter wissen, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin, aber eben auch nach außen, weil inzwischen auch Banken fragen, wo steht ihr denn eigentlich, was wollt ihr denn eigentlich, macht ihr da irgendwas? Und auch unsere Kunden fragen da danach.
Also Mitarbeiter und Kunden, Banken sowieso, klar. Aber ich hatte das Thema bei einem Hamburger Unternehmen, Lenderoth, die bauen, glaube ich, Fassadenbauer. Da hatte der Eigentümer tatsächlich auch gesagt, wir müssen nachhaltig werden, weil sonst kriege ich auch keine Mitarbeiter. Wird das so ein bisschen hier auch so gesehen? Also ist das sowas wie eine Firmenpolitik, dass man sagt, wir können nur glaubwürdig sein, auch gegenüber unseren Mitarbeitern, die irgendwann mal unsere Mitarbeiter werden, wenn wir es eben auch entsprechend umsetzen, wenn wir es auch offenlegen, wenn wir darüber sprechen. Ich meine, man kann viel machen und viel erzählen. Wenn man es dann nicht vielleicht schwarz auf weiß da liegen hat, dann ist das oft schwer. Und darum setzt man sich hin und macht so einen Nachhaltigkeitsbericht.
Ja, wir merken das tatsächlich auch bei dem Nachwuchs, dass das Interesse, sich hier zu bewerben, höher ist, wenn das Thema Nachhaltigkeit auch eine Rolle spielt. Das merkt man
das
definitiv.
Das meinte ich, genau. Das stellen wir, glaube ich, überall fest. Also ich habe vor ein paar Tagen in einer Jury gesessen, Studierende haben da abgegeben. Man sieht gar keine Entwürfe mehr. Also wir waren alle enttäuscht. Man sieht nur noch Rückbau, Konzepte, Umbau, alles möglich. Also ist nicht enttäuscht, aber früher gab es immer schöne Bilder und tolle Renderings. Ich hoffe, dass es so bleibt, dass es also ein guter Mix bleibt und die junge Generation ja tatsächlich über das nachdenkt, was sie ja auch dann in den nächsten Jahrzehnten selbst persönlich betreffen wird. Also von daher
Ja, das ist absolut. Ich selber habe mich ja auch hier für das Unternehmen entschieden, weil eben das Bauvorhabenkreislaufwirtschaftlicher Art eben Teil der Stellenbeschreibung war und eben auch das Thema Nachhaltigkeit für mich persönlich auch eine Rolle spielt. Und ich bin auch Bestandteil des ESG-Gremiums. Mhm. Die Ziele, die Sie dort finden, die hat kein Externer erarbeitet. Wir haben eben unseren Nachhaltigkeitsmanager. Wir hatten auch eine externe Unterstützung, was den Prozess betrifft. Aber die Inhalte, die wurden hier tatsächlich aus den unterschiedlichen Fachbereichen von den Mitarbeitern, auch langjährige Mitarbeiter, erarbeitet hier gemeinsam heraus. Eben mit dem Staat, was bringen wir alles mit und wo wollen wir hin?
Ja, klar, also ich glaube, dass das absolut notwendig ist, wenn man im Mitarbeiter-Recruiting auch Erfolge haben möchte. Dann
man muss das, man aber das auch machen leben. Müssen. Also, ja? Und genau das findet man bei Otto Wolf, weil wir eben eine relativ flache Hierarchie haben. Wir sprechen sehr viel miteinander, sind sehr kommunikativ und sind auch offen für alles. Mhm. Also für neue Ideen nach innen und nach außen. Wir haben hier regelmäßig von externen besucht, die sich über unseren Stand, was macht ihr eigentlich oder habt ihr eine Idee dazu oder dazu, dass wir da informieren und so wie auch heute sind wir jederzeit bereit, unser Wissen da zu teilen.
Ja. Ich würde ganz gerne nochmal nach Wilhelmsburg natürlich zurück zu dem Projekt. Ich kann ja sagen, also ich habe diesen Artikel ja geschrieben, das hat ja vielleicht der eine oder andere schon vermutet. Ich bin über ein Ding so ein bisschen sauer gestolpert. Da müssen wir vielleicht einfach mal drüber reden. Und zwar ist Otto Wolf ja sehr engagiert im Erbeton und der sollte auch eine Rolle spielen in diesem Projekt. Da habe ich gedacht, okay, also da ist ein Unternehmen, das macht sich jetzt gerade etwas Schönes, es sieht doch alles toll aus und es ist auch gesellschaftlich relevant und so weiter, aber schreibt in gewisser Weise vor, welches Baumaterial dort verwendet wird, nämlich das, was er selber irgendwie auch in den Markt bringen möchte oder auch in den Markt bringt. Und jetzt ist jetzt Recycle-Beton.
Dass Sie nachfragen.
Ich habe viel darüber gelesen jetzt auch bei Ihnen noch im Nachgang und habe gesagt, okay, da warst du vielleicht wirklich ein bisschen schnell, aber vielleicht sagen Sie es einfach nochmal oder stellen Sie es mal da. Ist das ein berechtigter Verdacht oder Vorwurf, dass man sagt, ja, der baut sich da was Schönes, aber mit seinem, Anführungsstrichen, mit seinem Material.
Genau, also wir sind kein Betonproduzent.
Ja, also wir sind, wir haben kein Betonwerk, also wir verarbeiten ihn nur.
Halt. Aber Sie arbeiten dran, Sie forschen auch.
Ja, also wir haben vor 4 Jahren, haben wir uns an einem Forschungsprojekt beteiligt, das letztes Jahr beendet wurde. Und ein Teilaspekt darin war die Wiederverwendung von Beton. Mhm. Das war nur ein minimaler Teilaspekt. Und als wir vor 4 Jahren angefangen haben damit, gab es in Hamburg noch keinen Recyclingbeton. Und dann haben wir uns erstmal intensiv damit beschäftigt, warum das so ist, zusammen mit anderen Unternehmen wie Eggers und Dada, Abbruchunternehmen, Tiefbauunternehmen, Recycler und haben geschaut, woran liegt das und was sind die Vorteile oder die Nachteile von diesem Recyclingbeton. Das ging hier nur um die stoffliche Art und nachdem das nicht vorhanden war, haben wir gesagt, okay, wenn das niemand macht, dann packen wir das jetzt mal an. Das Forschungsprojekt ist eine gute Gelegenheit, das voranzubringen. Wir haben das auch im Nachgang nach dem Forschungsprojekt noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber letztendlich geht es nur uns von Otto Wolf nur darum zu zeigen, das ist ein Material, das hat eine bessere Auswirkung als ein Frischbeton, also ein neuer Beton. Mhm. Und welche Möglichkeiten sind da, um es einzusetzen? Den Beton an sich versuchen wir nun immer mehr nur da einzusetzen, wo es wirklich sinnvoll ist. Also ich sage mal, eine Tiefgründung kann ich nicht aus Holzpfählen machen. Da muss ich also ein Material nehmen, das auch Bestand hat. Und wir müssen eben in jedem Projekt gucken, welche Baustoffe an welcher Stelle sind am sinnvollsten eingesetzt. Wie ich das eben in dem Beispiel mit dem Überseecontainer gebracht habe, ist es vielleicht an manchen Stellen, auch wenn ich vielleicht ein anderes Material nehmen kann, die bessere Variante, das in einem Beton zu machen. Und dann muss ich gucken, wie kann ich die negativen Auswirkungen von diesem Baustoff, in dem Fall Beton, reduzieren. Und das, was wir unter Recyclingbeton im Moment verstehen, ist tatsächlich ein Ressourcenschonen. Das heißt, ich spare Sand ein, ich spare Kies ein, aber eine CO2-Reduktion erreiche ich mit dem Recyclingbeton nicht. Also jedenfalls nicht so signifikant, dass ich sagen würde, das ist jetzt aus dem Grund ein nachhaltiger Baustoff. Sondern das ist eben der Aspekt des Ressourcenschonens. Ich kann das aber kombinieren, wenn ich versuche, den CO2-Ausstoß des Bindemittels, der eigentlich verantwortlich ist für die negativen Auswirkungen des Betons, wenn ich das versuche zu reduzieren. Auch hier haben wir Versuche gemacht, aber nur für uns, um zu sehen, was geht. Was kostet uns das? Welche verfahrenstechnischen Probleme bringt das? Nicht, weil wir das jetzt da irgendeinen Marktanteil oder irgendeinen Vorteil davon hätten, sondern wir haben das nur entwickelt und haben gesagt, das geht, das funktioniert. Und wir haben es gezeigt, das funktioniert. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der aus dem Forschungsprojekt kam und auch unsere Erfahrung, dass viel Vorbehalte da sind oder Unwissen da sind. Wir haben also mit diesen Recyclingmethoden, die wir untersucht haben, hier auf unserem Gelände eine sogenannte Musterbude erstellt. Und da sind mittlerweile so viele Leute gekommen, denen wir immer erklären müssen, das ist wirklich Recyclingbeton. Das sieht genauso aus, das fühlt sich genauso an, das ist genauso druckfest wie andere Betone. Es ist nur einfach aus Recyclingmaterial hergestellt. Und das bei vielen Menschen einfach ein Umdenken ausgelöst hat, was bedeutet, okay, ich kann auch recycelte Materialien verwenden, ohne dass das jetzt anders aussieht oder andere Funktionen.
Aber nochmal, war es nicht Teil der Auslobung, dass dem Projekt auch dieses Material verwendet werden sollte? Jetzt vielleicht nicht ganz speziell das, aber es sollte Recyclingbeton.
Es ist eine Auflage der Stadt gewesen, als wir das Grundstück bekommen haben mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, dass der Recyclingbeton, den wir im Rahmen des Circuit-Forschungsprojektes mit, und das waren ja nicht nur wir, sondern auch weitere Praxispartner in Hamburg, Eggers, Dörner, TUHH, auf den Weg gebracht haben, dass der dort auch eingesetzt werden soll. Das war ein Wunsch seitens der Stadt. Und Frank, einen Aspekt hast du gerade gar nicht ausgeleuchtet, den ich besonders spannend fand, als du mir es zum ersten Mal vorgestellt hast. Und zwar sprechen wir ja gar nicht von dem Recyclingbeton innerhalb der Norm, sondern mit einem höheren Anteil an Zuschlagstoffen. Das ist der eine Punkt. Und was ich noch viel spannender fand, ist, dass ein wesentlich größerer Anteil der Abbruchmasse dafür auch genutzt werden kann, dass nicht mehr die Rosinen rausgepickt werden, die es so schwer gemacht haben, überhaupt den Recyclingbeton herzustellen. Würdest du das vielleicht noch mal kurz ausführen?
Das heißt, der Zuschlag ist nicht ganz so rein?
Ja, kann genau. Man das so sagen? Also, und da wird wir spannend. Können schon seit vielen Jahren von der Norm her Recyclingmaterial in der Betonmischung verwenden. Also bis zu 45% von dem groben Material kann durch Recyclingmaterialien ersetzt werden, aber das muss eine relativ hohe Qualität haben. Und das war einer der Gründe, die wir identifiziert haben, warum das nicht so richtig ins Rollen kommt. Weil wenn ich diese hochwertigen Materialien aus dem mineralischen Abfall rauspicke, dann bleibt da nur was übrig, was ich deponieren kann. Und da hat ein Recycler kein Interesse dran. Oder der Preis wird so hoch, dass es nicht verwendbar ist. Und das haben wir versucht, zusammen mit unseren Partnern zu optimieren. Wir bekommen dadurch einen Beton, der auch die Druckfestigkeiten erreicht, die ein normaler Beton hat. Er hat in anderen Bereichen, so auf Biegung und so weiter, nicht so hohe Belastbarkeit. Aber wir haben so viele Bauteile, die massereich sind, dass wir diesen Beton dort unterbekommen und wir keinen Qualitätsverlust haben, sodass wir zumindest den Ressourcenverbrauch für diese Bauteile reduzieren können. Und weil du das gerade nochmal angesprochen hast, bei dem Wilhelmsburger Projekt war zu Beginn, als wir die ersten Gespräche mit der IBA und mit der Stadt hatten, war eine Forderung da, dass wir festschreiben sollen, wie viel Prozent jetzt aus Recyclingmaterial sind und welcher Anteil jetzt da drin ist. Und wir haben uns da immer ein bisschen dagegen gewehrt, nicht weil wir das nicht erfüllen können, sondern weil wir sonst damit wieder vorgeben, so und so viel Prozent müssen in Beton sein. Und man sagt, ja, das machen wir in Recyclingbeton. Das macht das Ganze aber nicht gut. Es ist ein besserer Baustoff als ein neuer Beton, ja, aber es ist jetzt deswegen kein grüner Baustoff, der jetzt, was weiß ich,
unsere Zukunft rettet.
Ja, genau.
Der sozusagen für alles einsetzbar.
Recyclingbeton rettet die Zukunft nicht. Es ist ein Baustein, wie jedes Produkt und jeder Versuch, was besser zu machen, ein Baustein ist. Aber also mir begegnet sehr häufig mittlerweile in der Literatur und auch so auf LinkedIn und so weiter eine große Begeisterung, weil jemand irgendwas gefunden hat, was nachhaltig ist. Und wenn man genauer hinguckt, ist das genau ein Aspekt, der wichtig ist, den das Produkt auch toll macht. Aber alle anderen Aspekte sind dabei vielleicht sogar nicht berücksichtigt oder ignoriert, aber sie bilden nicht die ganze Erfordernis ab. Und für mich ist Nachhaltigkeit, ich verwende da gerne das Bild, wie das Entleeren von einer Luftmatratze. Wenn Sie da den Stöpsel ziehen, tut sich erstmal nicht viel. Drücken Sie an einer Stelle drauf, geht ein bisschen Luft raus. Aber die Matratze bleibt noch so, wie sie ist. Ich muss an ganz vielen Stellen gleichzeitig draufdrücken, um sie insgesamt runterzukriegen. Und so ist es mit der Nachhaltigkeit. Es reicht nicht,
dass ich ein Produkt nehme. Aber das ist aber nicht schön, die Nachhaltigkeit mit einer leeren Matratze dann am Ende zu vergleichen. Sie brauchen ein neues Bild. Aber ich habe es schon verstanden. Also man muss tatsächlich an vielen, vielen Punkten stellen, an vielen Reglern regeln. Ja. Sonst wird es einfach nichts. Im Notfall hat man sogar das Pech, dass es diese Matratze platzt.
Nee, das ist vor allem, wenn ich an einer anderen Stelle drauf drücke, dann geht meine erste wieder hoch.
Wieder hoch, ja. Ja.
Und deswegen muss ich das ausbalancieren, damit ich an den richtigen Stellen so drücke oder das die Auswirkung habe, dass ich insgesamt runterkomme.
Jetzt war auch im Gespräch, dass Sie auch gebrauchte Bauteile möglicherweise verwenden wollen.
Genau.
Das war nicht so einfach.
Genau.
Vielleicht könnten wir da auch nochmal einen Blick drauf werfen. Das ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema.
Ja.
Eigentlich das Ideal der Kreislaufwirtschaft, dass man jetzt schon anfängt, Gebrauchtes sozusagen zu verwenden und nicht etwas in den Kreislauf bringen, was vielleicht gar nicht im Kreislauf bleibt.
Absolut, da haben Sie vollkommen recht. Wiederverwendung von Bauteilen war auch eines der Themen. Als ich mit dem Projekt gestartet bin, war ich auch hier ganz Feuer und Flamme, schon Bauteile zu retten und habe auch schon mit dem Abbrecher gesprochen, mit unserem Bauhof, was die Lagerung, den Transport betrifft. Das war alles schon sehr komplex und ein Timing-Thema. Und als wir es dann genauer beleuchtet haben, haben wir festgestellt, der Aufwand für die Aufbereitung, der ist auch nicht ganz ohne und die Transporte, so fing das an. Und da haben wir aber mit den Architekturbüros im Rahmen des Werkstattverfahrens, wo wir dann zum Glück auch mit der Stadt über das Thema Erdbeton alleine als Lösung hinausgekommen sind, eine vernünftige Lösung präsentiert bekommen vom Benisch Architekten. Sie haben identifiziert, an welchen Gebäudebereichen, Gebäudeteilen geringere Anforderungen sind und man dann auch vernünftig, ohne jetzt in Haftungs- und Gewährleistungsthemen rein zu geraten, weil wir wollen ja auch Eigentumswohnung dort errichten. Wir wollen es ja nicht im Bestand halten. Das ist dann wirklich eine Kaskade an anderen Themen, die hinterher auf einen zukommen kann. Genau, wurden geeignete Orte identifiziert, um das dann auch mal auszuprobieren.
Können Sie zum Beispiel mal sagen, was ist ein geeigneter Ort? Oder kann man das so konkret nicht abbilden?
Doch, wir haben außenliegende Treppenhäuser. Mit geringeren Anforderungen. Und da wird man dann auch mal ein gebrauchtes Fenster für verbauen können, was eben geringeren Ansprüche erfüllt, als es eben beim Einsatz im Wohnungsbau ist. Aber auch da haben wir mit unseren Circuit-Partnern und im Rahmen des Werkstattverfahrens und den laufenden Austauschen gelernt, das ist alles komplexer. Also wir können jetzt, wenn wir Fenster suchen wollen, nicht auf eine Lagerstätte, auf einen Baumarkt für gebrauchte Bauteile zurückgreifen, sondern es ist aktuell nur erlaubt, Bauteile zu retten, auszubauen, wenn sie katalogisiert und zum Beispiel bei Concula angeboten werden, wenn sie beim Ausbau schon feststeht, für welches Bauvorhaben sie wann verwendet werden sollen. Sonst handelt es sich, sobald das Bauteil das Grundstück verlässt, egal in welcher Qualität, um Abfälle.
Also da auch dringend ist der Gesetzgeber aufgefordert, das zu verändern.
Genau, weil wir eben auf der Lösung sind, nicht auf dem Weg sind, Lösungen zu finden für zukünftige Bauformen von Otto Wolf. Wir wollen jetzt nicht nur ein Pilot in Wilhelmsburg umsetzen und mal was ausprobieren, sondern wir wollen Lösungen finden für zukünftige Bauvorhaben. Und das ist dann ein echtes Problem, wenn man eben so etwas nicht am Markt bekommen kann. Deswegen wir auch heute aktiv schon mit Herstellern sprechen und fragen, ob sie ihre gebrauchten Türen zurücknehmen, aufbereiten und eben mit Gewährleistungen dann auch wieder zur Verfügung stellen würden.
Das wäre das Thema Bauteil-Leasing. Ist das auch? Also es kann ja ein neues Bauteil eingebaut werden, das muss aber dann vom Hersteller oder wem auch immer dann irgendwann nach 50 Jahren zurückgenommen werden, wenn es ausgebaut wird. Ist das auch Teil Ihres Vertrages sozusagen, den Sie mit allen möglichen Firmen dann abschließen, oder ist Bauteil-Leasing kein Thema?
Es ist in der Branche ein Thema, aber für uns aktuell nicht.
Für das Projekt nicht. Okay.
Also es ist bei den Bauteilen, um das nochmal zu ergänzen, die Frage der Gewährleistung und des Zustandes ist das eine. Das andere ist aber, dass wir, wenn wir im Planungsprozess sind, uns ja aus dem überbordenden Katalog von Baustoffen bedienen können als Planer. Wenn wir aber über recycelte bzw. wiederverwendete Bauteile reden, dann ist das sehr beschränkt. Mhm. Und wenn ich heute eine Planung mache, die morgen in die Genehmigung geht und in 3 Jahren gebaut werden soll, ich aber nicht weiß, welches Baumaterial habe ich denn da, wird die Planung sehr schwierig, das generisch zu machen. Zu sagen, ist egal, wenn das Fenster nur 1,20 breit ist, dann mauern wir halt einen halben Stein noch dazu. Da hängt zu viel dran, das geht nicht so einfach. Das Fenster ist immer nicht das beste Beispiel, weil da gibt es zu viele Anforderungen daran. Aber generell ist es so, dass wir wirklich Baustoffe brauchen, die, auf die wir uns als Planer zurückziehen können, wo wir sagen können, die bekomme ich auch in einer Reused-Variante oder in einer Recycled-Variante oder in einer Variante XYZ.
Ach, das ist auch ein sehr, sehr zentrales Schlagwort, gerade Planungssicherheit, die wir nicht haben, weil wir nicht genug Menge haben auch, ne, die irgendwo gelagert ist, weil es einfach das nicht gibt.
Wir sind gerade in so einem Aufbruch, glaube ich, dass also viele erkannt haben, dass das ein Thema wird und welche Anforderungen da bestehen. Das sind schon große Player, die sind da dabei. Also ob das jetzt zum Beispiel Firma Knauf ist, die Glaswolle zurücknehmen und aufbereiten, oder auch andere Hersteller, die erkannt haben, Mensch, ich habe eigentlich ein hochwertiges Produkt. Wenn ich das zurücknehme, kann ich das vielleicht nochmal verkaufen.
Das war jetzt alles gerade Schleichwerbung. Ich muss gleich mit der Firma Knauf sprechen, ob die
ja, das ist auch das, da gibt es ganz viel Kritik daran, ne? Weil wie die das machen, das ist absolut nicht nachhaltig. Aber wir haben so viele Dinge, die angepackt werden müssen. Wenn wir erst überlegen, wie soll das überhaupt funktionieren, dann einen Markt aufbauen und dann vielleicht noch ein paar Rahmenbedingungen klären und dann anfangen, dann haben wir 2040. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt zeigen, dass die Dinge gehen, so wie eine Musterbude oder wie andere Dinge, und zu zeigen, es funktioniert. Wir müssen es jetzt mal anpacken und Erfahrungen sammeln. Mhm. So haben wir das erste Schulgebäude hier in Hamburg mit unserer außerhalb der Norm befindlichen Recycling-Betonmischung gebaut. Nur um zu zeigen und zu gucken, welche Erfahrungen können wir damit sammeln. Und das funktioniert das? Wie ist das in der Verarbeitung und in der Nutzung?
Zulassung im Einzelfall?
Zulassung im Einzelfall.
So ist es.
Anstrengend.
Kreislaufwirtschaftlich bauen sind aber dann auch andere Baustellen, dass wir sortenreine Materialien wählen, dass wir sie so miteinander verbinden, dass sie zerstörungsfrei wieder trennbar sind, eine lange Lebensdauer. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Thema, wo man sich bewusst für Materialien auch entscheiden muss, auch eben die neu eingekauften, dass die eben rückführbar sind in technische und biologische Kreisläufe, falls es eben erforderlich ist. Und ein weiterer Aspekt eben neben der Attraktivität des Wohnraumes, damit natürlich das Gebäude auch möglichst lange genutzt wird, ist eben auch, dass Anpassungen möglich sind. Wenn beispielsweise in 60 Jahren die Wohnbedürfnisse sich anpassen, es gibt ja immer mal wieder die Diskussion, ob es vielleicht mehr WGs geben wird in der Stadt oder ähnliches. Wir wissen das ja nicht, wie die Wohntrends sind, wie sich das verändern wird, dass man tatsächlich ohne das Gebäude abzureißen dort die Grundrisse anpassen kann für die Wohnung und bis hin zu den Heizkörpern, die denn keine Fußbodenheizung sind, sondern flexible Lösungen ermöglichen, die Fassade, die anpassbar ist mit der Lage der Fenster oder falls auch ästhetisch die Fassade nicht mehr den Qualitätsansprüchen der Nutzer entspricht, dass man da eben ohne Rückbau, ohne Zerstörung die Möglichkeit hat, durch Veränderungen am Gebäude die Lebensdauer zu verlängern. Und falls es dann nach 100 Jahren oder länger dann doch zu dem Fall kommen soll, dass ein Rückbau erforderlich ist, dass eben die dort verbauten Materialien für andere Dinge wieder verwendet werden können und wieder eingesetzt werden können.
Da würde ich mal einmal eine Klammer aufmachen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich lese ja dauernd, sehe ja auch immer Rückbau. Eigentlich ist es doch immer Abriss, oder?
Ja, Pre-Demolition Audit.
Ja, also ich würde da schon differenzieren zwischen einem Rückbau und einem geordneten Rückbau und einem Abriss. Ne?
Gut, dann also, sollte man das auch vielleicht so nochmal neu definieren. Ja. Aber vielleicht ganz kurz noch, Sie können gerne gleich noch, wir müssen auch tatsächlich gleich zum Schluss kommen. Ich fand ein Beispiel zum Thema oder ein Stichwort, was Sie, Frau
Bainbridge-Schnott,
gerade gesagt hatten, das fand ich sehr beeindruckend. Da haben Sie nochmal gesagt, man kann Materialien natürlich auch so auswählen, dass sie möglicherweise CO2 sind, dass sie CO2-positiv langlebig sind und so weiter und so weiter. Aber man muss vielleicht auch mal bei einem Material darauf achten, ob das überhaupt das angemessene Material ist und ob das nicht vielleicht irgendwo anders ist. Stichwort war das Aluminium. Da haben Sie gesagt, warum hängen wir Aluminium vor eine Fassade, wenn wir dieses doch relativ wertvolle Material nicht in wesentlich wichtigeren Bereichen, ob es medizinisch-technisch, keine Ahnung was ist, oder Raumfahrt muss jetzt nicht sein, aber vielleicht können Sie da auch noch mal,
genau.
Oder habe ich schon alles gesagt?
Genau, das hat tatsächlich Anja Rosen gleich angemerkt, die ja den Urban Mining Index entwickelt hat. Da gab es verschiedene Bereiche, auch Stahl für die Container. Da hat sie auch gesagt, das ist ja kein Material, was übrig ist, das wird gebraucht. Da muss man schon gezielt hingucken, mit welchen welche Materialien man wofür einsetzt und was erforderlich ist.
Besser ein, also,
genau,
also ihren Wert sozusagen mehr schätzt. Und sie dann einfach dort einsetzt, wo sie wirklich sinnvoll eingesetzt werden können.
Ein wichtiger Aspekt ist bei der Wiederverwendung, dass die Materialien wieder auf dem Level eingesetzt werden und auch die Bauteile und die Baustoffe, wo sie herkommen. Weil wir reden ja immer von einer Kreislaufwirtschaft, nicht nur von einem einzelnen Loop. Wir wollen ja auch in 50 oder 100 Jahren die Materialien wiederverwenden. Wenn wir sie jetzt alles downgraden, dann bleibt das in 2, 3 Generationen.
Macht dann zwei Kreisläufe und dann ist es unter der Erde, also unter der Farbe.
Das ist eine riesige Aufgabe. Ich sehe das jetzt ja nicht nur bei der Bauwirtschaft, sondern wir haben ja auch eine gesellschaftliche Veränderung, die wir hier erwirken müssen. Dass wir mehr Verständnis dafür bekommen, dass wir da alle anpacken müssen. Wir kennen das vom Essen, dass wir im Regal mittlerweile auch Sachen, die nachhaltiger produziert sind, auswählen können oder auch zu leckeren, nicht tierischen Produkten greifen können. So müssen wir das aber in vielen anderen Lebensbereichen, aber eben auch im Wohnen und im Bauen machen. Wir haben eben Bauweisen, die sind nicht nur teurer als einfache Bauweisen, sondern sie sind eben auch nicht nachhaltig. Also wenn ich viele Funktionen in meinem Gebäude unterbekommen möchte, dann muss ich da sehr großen Aufwand betreiben, maximalen Schallschutz, maximale Belichtung, maximale Besonnung. Dann
maximale Verschattung gleichzeitig.
Ja, also wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, dann haben unsere früheren Baumeister vieles da schon richtig gemacht. Konstruktiver Holzschutz, Dachüberstände, Fassade wird geschützt, geht nicht so schnell kaputt, Fensteröffnungen in einer angemessenen Größe, Türen, die man ausbauen und x-mal wiederverwenden kann, solange man sie nicht abbrennt. Heizungssysteme, die es auch erlauben, mal einen Raum zu teilen oder mal ein defektes Rohr zu tauschen, ohne gleich den Estrich rausreißen zu müssen. Da können wir viel lernen. Und dann müssen wir aber auch wieder zurück, gesellschaftlich das zu akzeptieren, zu sagen, ja, ich kaufe eine Eigentumswohnung, da ist halt keine Fußbodenheizung drin, sondern nur ein Radiator. Dann ist das, dafür ist das aber auch nachhaltig.
Und da müssen wir uns dran gewöhnen, dass es keine pauschale Aussage gibt, was nachhaltig ist. Wir müssen uns immer orientieren, an welchem Standort befinden wir uns, was sind die Anforderungen an das Gebäude und wie stellen sich die Rahmenbedingungen dar. Und jeder muss dann seine Hausaufgaben machen, überlegen, was eben dort stattfinden soll und welche Lösungen eben im Raum stehen und diese dann auch wirklich einmal bewerten und niederzuschreiben, um denn da eine Entscheidung zu finden. Wir werden immer wieder gefragt, was ist denn jetzt nachhaltig? Das ist wirklich divers, je nachdem, was man vorhat. Du hast eben das Beispiel genannt, einen Wurf, der alles können soll. Das hatten wir auch als einen Beitrag mit überwiegend Holzbau, wo eben ein Architekt vorgeschlagen hat, Wohn- und Gewerbe beides zu ermöglichen am Standort Wilhelmsburg. Und das hat dann gezeigt bei der CO2-Bilanzierung, dass der Entwurf ziemlich hohe Werte hatte im Vergleich zu anderen mit gemischten Bauweisen, anderen Konstruktionen. Und Hintergrund war eben, dass durch dieses Ermöglichen ganz andere Raumhöhen, Masseneinsätze erforderlich waren. Und da haben wir uns auch die Frage gestellt, muss an diesem Standort alles möglich sein oder werden es nicht immer Wohnungen bleiben? Und da muss man sich jedes Mal fragen, lange Nutzungsdauer, ja, gute Idee, aber wahrscheinlich bleibt es in der Wohnnutzung und dieses mehr an Material einzusetzen, was scheinbar nachhaltiger ist als andere Lösungen, eben Holz, hat dann eben nicht zu dem vernünftigsten Ergebnis geführt. Und so müssen wir uns wirklich immer genauer hinschauen, die verschiedenen Nachhaltigkeitsziele nebeneinander legen und auch natürlich den Aspekt der Wirtschaftlichkeit nicht außen vor lassen, weil das muss ja auch finanziert werden, auch wenn Stefan Wulff hier auch öfter mal bewusste Entscheidungen trifft, wie bei der Musterbude, auch in Wilhelmsburg, dass man da kein großes Geschäft mitmachen kann, müssen wir natürlich dafür sorgen, als Projektentwicklung, Bauunternehmung, dass wir natürlich handlungsfähig bleiben, dadurch, dass das dann auch einfach funktioniert, das wirtschaftlich umzusetzen, damit wir dann auch wieder die nächsten Projekte starten können.
Ja, jetzt hatte ich gehofft, von Ihnen sozusagen in zwei Sätzen erklärt zu bekommen, was Nachhaltigkeit ist, aber das kann ich mir abschminken.
Nee, was auch genau richtig zu Ende.
Ist. Nein, nein, genau, doch, wir sind jetzt zu Ende. Sie gucken jetzt beide noch einmal auf das Projekt in Wilhelmsburg, machen mal die Augen zu und dann sagen Sie, ich hoffe oder ich wünsche, dass das Projekt gut ausgeht. Das wäre mir zu wenig. Sagen Sie noch mal was zum Abschied und der gleichzeitig natürlich der Blick in die Zukunft sein kann.
Ich würde mir wünschen, dass das ein Projekt ist, das ein Leuchtturm ist, wo die Menschen hingehen und sich das angucken und sagen, Mensch, das funktioniert. Und da kann man gut drin leben und es ist...
Sollte das die Politik sein oder sind das die Planer oder sind alle?
Sie haben es ja gerade gesagt, sowohl die Menschen als auch die Planer als auch die Politik.
Die sind auch Menschen, Herr Beister.
Ich wünsche mir, dass in dem Projekt in Wilhelmsburg zufriedener Familien und Haushalte leben, die sich da auch vorstellen können, langfristig zu wohnen, die das nicht als Ankunftsort sehen, sondern nachbarschaftlich verbunden sind und dort ihr Stück Heimat finden und sich dann auch selber da auch einbringen im Quartier und in der Nachbarschaft.
Und es gar nicht so wahrnehmen, dass etwas sehr Nachhaltiges, kreislauffähiges ist, sondern einfach ein guter Ort.
Genau.
Wunderbar. Da sage ich erstmal herzlichen Dank und tschüss.
Wir bedanken uns.
Danke.
Tschüss.
Das war DBZ, der Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Bauingenieurinnen und heute mal auch mit einem Bauunternehmen und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie beispielsweise den DBZ-Podcast. Entwickelt wird der DBZ-Podcast von der gesamten Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen sowie mittlerweile gut 100 DBZ-Podcasts gibt es auf dbz.de.